Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben heute Freitag und wir haben die Termine des Kanzlers für die nächste Woche. Herr Mayer.
Ganz genau. An dieser Stelle wie immer am Freitag der Blick auf die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Es geht los am Montag, den 9. März um 16 Uhr. Dort empfängt der Bundeskanzler den neu gewählten Bundesratspräsidenten und amtierenden Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen, Herrn Dr. Andreas Bovenschulte. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Am Dienstag, den 10. März, wird der Bundeskanzler um 12 Uhr den neuen Ministerpräsidenten der Tschechischen Republik, Andrej Babiš, zu dessen Antrittsbesuch mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Im anschließenden Gespräch wird es neben der bilateralen Zusammenarbeit auch um aktuelle außen- und europapolitische Fragen und die Vorbereitung des bevorstehenden Europäischen Rates am 19. und 20. März gehen. Anschließend ist um ca. 13 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am Mittwoch, den 11. März, leitet Bundeskanzler Merz ab 10 Uhr die Sitzung des Kabinetts. Am Donnerstag, den 12. März, wird Bundeskanzler Merz am Festakt zum 75. Jubiläum des Bundeskriminalamtes teilnehmen. Der Festakt steht unter dem Motto Sicherheit, Verantwortung, Innovation, 75 Jahre BKA, gemeinsam das Richtige machen. Hier wird der Bundeskanzler neben Bundesinnenminister Dobrindt und BKA-Präsident Holger Münch eine Festansprache halten. Danach folgen Live-Interviews mit Mitarbeitenden des BKA. Der Termin ist entsprechend auch presseöffentlich. Nach dem Termin in Wiesbaden wird der Bundeskanzler schließlich nach Nordnorwegen reisen. Dort wird er am Donnerstagabend mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre zusammentreffen. Neben der bilateralen Zusammenarbeit Deutschlands und Norwegens werden hier auch Fragen der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Zusammenarbeit in der NATO eine wichtige Rolle spielen. Auch die Sicherheit im hohen Norden wird ein Thema sein des Treffens, ebenso wie die Zusammenarbeit von Deutschland und Norwegen im Weltraum. Im Anschluss ist eine kurze gemeinsame Pressebegegnung geplant. Darüber hinaus wird Bundeskanzler Merz an einem runden Tisch zur Weltraumkooperation teilnehmen. Bundesminister Pistorius und Bundesministerin Baer begleiten den Bundeskanzler auf dieser Reise. Anschließend werden Bundeskanzler Merz, Ministerpräsident Støre und Bundesminister Pistorius gemeinsam die NATO-Übung Cold Response besuchen. Daran schließt sich eine Begegnung mit der Presse an und das wäre es für den Moment für die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers.
Dann haben wir noch eine Ankündigung des Familienministeriums zu einer Reise.
Bundesbildungs- und Familienministerin Karin Prien reist am Sonntag, den 8. März, also am Internationalen Frauentag, bis Donnerstag, 12. März nach New York. Ab Montag nimmt sie dort an der 70. Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen teil und wird für Deutschland auch in der Generaldebatte sprechen. Im Fokus der Reise, der Konferenzen und der bilateralen Treffen stehen Themen der Gleichstellung, Bildung, gesellschaftlicher Zusammenhalt, demokratische Resilienz und Erinnerungskultur. Wie üblich wird die Ministerin begleitet von einer Delegation aus der Zivilgesellschaft. Am Donnerstag, den 12. März, reist die Ministerin dann bis zum 14. März, bis zum Samstag weiter nach Washington D.C. Da sind unter anderem Treffen mit Mitgliedern aus der US-Administration und dem US-Senat geplant, ein Besuch der deutschen Schule, Austausch mit Bildungsforschern und ein Gespräch mit der Sondergesandten der USA für Holocaust-Fragen.
Vielen Dank soweit. Dann gehen wir kurz die Termine durch. Gibt es Fragen zum Treffen mit dem neuen Bundesratspräsidenten? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Besuch von Herrn Babiš? Sehe ich auch nicht. Zum Kabinett, zum BKA-Jubiläum und zur Norwegenreise des Bundeskanzlers. Herr Rinke und dann Herr Fechner.
Herr Mayer, ich hätte ganz gerne gewusst, ob neben Storo und dem Bundeskanzler noch weitere Staats- und Regierungschefs dort anwesend sein werden. Sie hatten ja eine NATO-Übung erwähnt. Es ist ja theoretisch möglich, dass da noch weitere Regierungschefs kommen.
Dazu habe ich zumindest keine Ankündigung zu machen.
Okay. Herr Fechner, sind Sie da? Ein weiter.
Ja, vielen Dank, Fechner, DTS. Wird der Kanzler in Norwegen auch versuchen, in der aktuellen Lage einen Preisrabatt auf Energielieferungen zu bekommen?
Also grundsätzlich habe ich ja die Rahmenbedingungen dieses Termins beschrieben. Es geht insbesondere eben auch um die Sicherheit im hohen Norden, aber auch um die Zusammenarbeit, was den Weltraum betrifft. Natürlich wird es auch Gelegenheit haben, über diverse bilaterale Themen zu sprechen. Weiter ins Detail, jetzt auch im Vorfeld, möchte ich da nicht gehen. Ich weiß, wo Ihre Frage darauf abzielt, aber wie gesagt, da habe ich im Moment nichts weiter zu beizutragen.
Wenn ich dann doch nochmal nachfragen darf, Norwegen verdient ja in der aktuellen Lage trotzdem sehr viel Geld. Ist das aus Sicht der Bundesregierung fair?
Ich glaube, das ist nicht an uns jetzt Marktauswirkungen jetzt hier in irgendeiner Form zu bewerten. Das ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe. Sie wissen und sprechen sicherlich darauf an, dass natürlich auch infolge zum Beispiel der aktuellen militärischen Auseinandersetzung im Iran natürlich auch wir Auswirkungen an unterschiedlichen Energiemärkten entsprechend sehen. Es gibt eine große Kooperation innerhalb der europäischen Staaten, aber natürlich auch zwischen Deutschland und Norwegen in diesem Bereich. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass alle relevanten politischen Themen in irgendeiner Form auch eine Rolle spielen werden. Der Kanzler hat ja ein bisschen Zeit mitgebracht.
Gibt es weitere Fragen dazu zu Norwegen? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur Reise der Familienministerin in die USA? Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu anderen Fragen. Fangen wir mal in der Mitte an. Bitte schön, Kollege. Ist das Mikrofon an?
Ja, das da. Ich hatte das Falsche. Schmidt Roschmann von der dpa. In Sachen Energie wollte ich noch mal nachhorchen. Wie steht denn die Bundesregierung derzeit zu der Frage Tankrabatt oder nicht? Dankeschön.
Ja, vielleicht kann das Wirtschaftsministerium, Energieministerium gleich auch noch mal ergänzen. Grundsätzlich ist noch mal wichtig, wir beobachten natürlich die Auswirkungen, war auch kurz Thema im Kabinett am Mittwoch. Wie gesagt, dass wir sehen, dass es natürlich auch entsprechende Auswirkungen an den Energiemärkten gibt. Deswegen ist wichtig, dass auch federführend vom Bundeswirtschaftsministerium hier eine Taskforce eingesetzt wurde, um das wirklich auch eng zu beobachten, eng zu begleiten. Sicherlich auch sich wettbewerbsrechtlich und kartellrechtliche Möglichkeiten und Rahmenbedingungen anzuschauen, um hier wirklich weiterhin eine Bewertung vorzunehmen. Insofern, wir bewerten und beobachten die Lage fortlaufend.
Ja, da kann ich gerne kurz ergänzen. Wir nehmen die Situation sehr eng und genau zu diesem Zweck haben wir die Taskforce eingerichtet, die sich hier regelmäßig trifft und austauscht, die Märkte sehr eng beobachtet, im Austausch ist mit allen in der Bundesregierung zuständigen Stellen. Und wir sprechen darüber hinaus auch natürlich mit Verbänden, Marktteilnehmern und Unternehmen zur Lage. Die Ministerin hat sich geäußert, genau auch zu diesem Punkt, dass es natürlich keine Situation geben darf, die ausgenutzt wird. Das ist ganz klar. Das Bundeskartellamt prüft hier in seiner Unabhängigkeit. Auch dazu haben wir sind wir im Austausch. Und das ist erstmal die Lage dazu.
Ich habe jetzt zwei weitere Fragen genau zu diesem Thema, also Tankrabatt und Ähnlichem gesehen. 1, 2, 3. Herr Rusch zu einem anderen Thema. Gut, dann ist Herr Jessen als erstes dran.
Ja, Herr Mayer, wenn ich mich nicht verhört habe, haben Sie innerhalb weniger Minuten einmal gesagt, es sei nicht Sache der Bundesregierung, Marktentwicklungen zu bewerten. Und kurz darauf haben gesagt, Sie beobachten und bewerten die Marktentwicklung natürlich. Was gilt denn jetzt?
Ja, es gibt mir die Gelegenheit, das dann nochmal klarzustellen. Die Frage war, ob ich bestimmte Entwicklungen als fair betrachte. Daraufhin habe ich gesagt, das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Und gleichzeitig schauen wir uns natürlich, und das hat das Wirtschaftsministerium ja gerade auch hingewiesen, natürlich an, welche Auswirkungen auch die militärische Auseinandersetzung, die wir derzeit im Iran sehen, aber auch weitere geopolitische Entwicklungen auf die Märkte haben, auch auf Preisentwicklungen haben. Und das Wirtschaftsministerium hat darauf ja genau hingewiesen. Natürlich tun wir das.
Der bewertenden Beobachtung wird ja nicht entgangen sein, dass Präsident Trump gerade aktuell gesagt hat, zur Steigerung der Gaspreise, der Benzinpreise in den USA, if they rise, they rise, auf Deutsch, ja, wenn sie steigen, dann steigen sie eben. Das ist eine Laissez-faire-Haltung. Ist die Haltung der Bundesregierung gegenüber den auch in Deutschland steigenden Benzin- und Gaspreisen eine andere? Das heißt, sind sie konkret darauf vorbereitet, dann doch, wenn sich die Steigerungen fortsetzen, einzugreifen?
Ich werde jetzt Aussagen des US-Präsidenten hier an der Stelle nicht bewerten. Sie werden auch festgestellt haben, dass es nicht meine Worte waren, sondern wir haben darauf hingewiesen, dass wir die Entwicklung sehr, sehr eng monitoren. Nicht nur als Bundesregierung, das Wirtschaftsministerium hat auch darauf hingewiesen, dass sie zusammen mit Marktteilnehmern, also denjenigen, die auch wirklich sehr, sehr eng dran sind an der Entwicklung an den Märkten, die Situation fortlaufend bewerten. Das tun wir und darauf konzentrieren wir uns.
Herr Rink.
Ups. So, jetzt. Ja, direkt anschließend Herr Mayer und Herr Grewe. Der Bundesratsvorsitzende, Herr Schweizer, hat gestern gewarnt, dass die Bundesregierung den Zeitpunkt für ein Eingreifen möglicherweise verpassen könnte und hat gewarnt, dass man bestimmte Instrumente wie zum Beispiel eine Preisbremse ausschließt. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob das eigentlich die Sachlage ist, dass in der Bundesregierung entschieden wurde, dass man eine Preisbremse zum Beispiel für Benzin oder für Gas zu diesem Zeitpunkt, nicht nur zu diesem Zeitpunkt, sondern generell ausschließt.
Ich habe gerade versucht, die Haltung der Bundesregierung und wie gesagt, es gibt dazu natürlich fortlaufenden Austausch, nicht nur im Rahmen der Taskforce, sondern sicherlich auch in der Kabinettssitzung, die wir in dieser Woche hatten, ist natürlich wichtig, dass wir die weitere Entwicklung sehr, sehr genau beobachten, weiter fortlaufend bewerten. Und insofern sind wir an dieser Entwicklung sehr, sehr eng dran.
Ergänzung des Wirtschaftsministeriums?
Das kann ich nur unterstreichen. Also wir, indem wir so eng beobachten und austauschen, erhalten wir uns natürlich auch alle Möglichkeiten, aber wir sind dazu in dieser Beobachtung und Markteingriffe müssen extrem sorgsam abgewogen werden. Darauf hat auch die Ministerin in dieser Woche nochmal hingewiesen und daher schauen wir die Lage, die wir sehr ernst nehmen, weiter sehr genau an.
Kurze Nachfrage. Es gibt ja auch eine Belastung nicht nur der Verbraucher, sondern auch der Unternehmen. Eigentlich war es ja erklärtes Ziel der Bundesregierung, die Unternehmen gerade bei Energiekosten zu entlasten. Gibt es deswegen jetzt kurzfristig Maßnahmen, die überlegt werden, um die Wirtschaft da zu entlasten und die Konjunktur nicht gleich wieder abwürgen zu wollen?
Auch das ist natürlich Teil der Beobachtung, die ich gerade beschrieben habe. Das betrifft natürlich steigende Preise, betreffen Endverbraucher, betreffen aber natürlich auch Unternehmen. Wir sehen jetzt diese Entwicklung seit wenigen Tagen und dementsprechend haben wir die entsprechenden Krisenstäbe und auch die Taskforce beim BMWE entsprechend auch einberufen. Über mögliche Gegenmaßnahmen will ich an dieser Stelle jetzt nicht spekulieren, sondern wir tun das, was ich gerade gesagt habe, eng beobachten, wie nachhaltig ist diese Entwicklung, welche Folgen hat das, dass die Entwicklung der Konjunktur und auch der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland für die Bundesregierung ein ganz hohes Anliegen ist, dass wir gerade auch viel Geld in die Hand genommen haben, um zum Beispiel Energiepreise runterzubekommen, weil es natürlich ein wichtiger Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit ist, das wissen Sie. Und deshalb ist es natürlich in unserem Interesse, dass gerade im Bereich der Energiepreise wir auch wieder zu einer Entspannung kommen.
Frau Kollegin, bitte.
Ja, noch mal eine Frage an Herrn Grewe. Sie haben es ja schon angesprochen, das Thema Kartellamtprüfung. Bis wann rechnen Sie denn da mit belastbaren Ergebnissen?
Ja, also auch darauf haben wir hingewiesen, wir tauschen uns mit dem Bundeskartellamt aus, aber das Bundeskartellamt ist eine unabhängige wettbewerbsprüfende Behörde und insofern müsste diese Frage ans Bundeskartellamt gerichtet werden. Nur der Hinweis, natürlich müssen alle Instrumente auch da sorgsam abgewogen werden, weil es sich eben dabei komplexe Dinge handelt, die dann gerichtsfest sein müssen. Aber wie gesagt, das Bundeskartellamt prüft hier in seiner Unabhängigkeit und das aus gutem Grund. Auch das ist eine positive Errungenschaft für den Markt, dass das Bundeskartellamt hier eben in Unabhängigkeit prüft.
Ich habe noch eine anschließende Frage. Man weiß ja aus der Vergangenheit, dass das Kartellamt bei reinem Parallelverhalten oft machtlos ist. Gibt es denn Überlegungen für eine Reform des Kartellgesetzes?
Also diese These mache ich mir ausdrücklich nicht zu eigen. Das Bundeskartellamt kann Bußgelder verhängen, die abhängig vom Umsatz eines Unternehmens sind. Und das ist ein signifikantes Instrument. Und insofern sehe ich hier kurzfristig keinen Handlungsbedarf. Man kann sich die Situation immer auch im Nachhinein anschauen. Aber aktuell sehe ich hier keinerlei Bedarf, um darauf weiter eingehen zu müssen.
Herr Peters.
Noch mal eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Haben Sie denn Erkenntnisse, warum das so ist, dass sich der Spritpreis europaweit unterschiedlich stark steigt? So ist es zum Beispiel so, dass in Deutschland und den Nachbarländern der Preis ungefähr um 25 Cent pro Liter in den vergangenen Tagen gestiegen ist. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, ist es bedeutend weniger. Also Frankreich 11,3 Cent. Wir reden in Belgien über 4,3 Cent. Wir reden über Spanien von 6,9 Cent durchschnittlich Anstieg. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte, dass sich das europaweit so unterschiedlich durchschlägt? Weil die Begründung, nämlich der Krieg oder die Angriffe im Iran, ist ja überall dieselbe.
Ja, von dieser Stelle aus kann ich keine Einzelrechnungen hier nachvollziehen oder kommentieren und auch nicht zu etwaigen Preisentwicklungen spekulieren und auch nicht zu Preisentwicklungen. Insofern, wir schauen uns das an. Auch sicherlich ist das Teil der Gesamtbeobachtung, aber kann ich von dieser Stelle aus nicht kommentieren.
Nochmal eine Nachfrage. Stimmt man sich da europaweit ab?
Auch europaweit natürlich laufen Abstimmungen. Es laufen Abstimmungen im Rahmen auch mit der OECD und auch im Rahmen der Internationalen Energieagentur. Also ja, europaweit und auch mit den entsprechenden internationalen Organisationen stimmt man sich ab und ist man im engen Austausch.
Herr Jessen.
Ja, ich wollte auch zu dem Komplex fragen. In Luxemburg gibt es Benzinhöchstpreise staatlich verordnet, in Belgien ebenfalls. Sind diese Modelle für die Bundesregierung im direkten Austausch mögliche Optionen?
Ich habe, was da Reformanstrengungen angeht, aktuell nichts anzukündigen.
Findet die Bundesregierung das, was die EU-Partner Belgien und Luxemburg machen, plausibel nachvollziehbar?
Ich kann hier nicht bewerten, wie einzelne andere Mitgliedstaaten damit umgehen. Ich kann noch einmal berichten, dass die Marktverhältnisse im Bereich der Kraftstoffe in Deutschland einer genauen Beobachtung unterliegen. Also die Markttransparenzstelle Kraftstoffe, die seit 2013 auch beim Bundeskartellamt angesiedelt ist, sammelt Preisdaten von den Tankstellen in Deutschland, gibt diese an zugelassene Verbraucherinformationsdienste weiter. Diese veröffentlichen die Preisdaten entsprechend Transparenz. Also hier sind in der Vergangenheit bereits große Anstrengungen unternommen worden, um entsprechend Wettbewerb zu stärken. Und alle diese Bestrebungen, die unterstützen wir. Und wir schauen auch uns etwaige Reformmöglichkeiten weiter an. Aber nochmals, da habe ich hier heute nichts anzukündigen.
Ich will vielleicht noch ergänzen, ganz kurz, weil nach der europäischen Perspektive gefragt wurde, dass auch die EU-Kommission einen entsprechenden Krisenstab eingerichtet hat. Es gibt also auch über die Mitgliedstaaten und unter den Mitgliedstaaten derzeit einen sehr vertieften Austausch dazu, um die Lage fortlaufend zu bewerten.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Bitte. Dankeschön. Belgien und Luxemburg beobachten eben nicht nur, sondern sie setzen maximale Margen bei den Preisen fest, Gewinnmargen und Preismargen. Das heißt, sie greifen aktiv ein über die Beobachtung hinaus. Noch einmal die Frage, das ist für die Bundesregierung keine Option?
Ich habe dazu eben alles gesagt. Wir versuchen, also wir schaffen, haben bereits große Transparenz geschafft. Das Bundeskartellamt hat in verschiedenen Initiativen wettbewerbsstärkende Maßnahmen gemacht. Das Bundeskartellamt hat auch 2025 beispielsweise eine Sektoruntersuchung Raffinerien und Kraftstoffgroßhandel gerade abgeschlossen. Das wird weiter ausgewertet. Insofern schauen wir hier sehr, sehr genau hin. Aber ich habe aktuell keine weiteren Schritte anzukündigen.
Herr Rink.
Eine Frage sowohl ans Finanz- als auch Wirtschaftsministerium. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es bei Ihnen schon Berechnungen gibt, wie sehr der Iran-Krieg und seine Folgen die Konjunktur schädigen. Also wie groß ist der mögliche Wachstumseinbruch?
Genau, zu den wirtschaftlichen Folgen der Eskalation können heute natürlich noch keine belastbaren Aussagen getroffen werden. Also auch hier gilt es, ich weiß, das wird Sie nicht zufriedenstellen, aber es gilt, wir sind in den ersten Tagen nach der Eskalation, es gilt hier weiter sehr genau hinzuschauen, was für Folgen, für welche Zweige sich daraus ergeben. Grundsätzlich gilt natürlich, ein deutlich länger anhaltender Anstieg der Rohölpreise würde die erwartete Erholung der deutschen Wirtschaft zusätzlich zu den bisherigen belastenden außenwirtschaftlichen Effekten dämpfen. Aus heutiger Sicht ist ein solches Szenario auch nicht auszuschließen. Wir müssen aber schauen, dass wir das mit der Lagebeobachtung immer wieder koppeln. Und insofern wäre es hier verfrüht, heute zu spekulieren über etwaige Effekte. Die Risiken sind offensichtlich und sind klar. Und genau deshalb schauen wir als Bundesregierung so engmaschig darauf. Aber eine konkrete Zahl oder so etwas kann ich nicht nennen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich glaube, es wurde alles deutlich gesagt, dass wir das alles immer im Blick haben und die Entwicklung natürlich genau beobachten. Und wie auch gerade schon gesagt wurde von meinem Kollegen, ist, dass wie tiefgreifend die ganzen Auswirkungen sind, ist natürlich maßgeblich davon abhängig, wie lange und wie schwer dieser Krieg sein wird.
Darf ich noch einmal nachfragen? Zu einem anderen Komplex. Diese hohen Gaspreise, gefährden die nicht eigentlich die Hoffnung, die es ja auch im Wirtschaftsministerium gab, dass die niedrigen Gasspeicherstände sich jetzt wieder ändern könnten? Denn wer soll jetzt daran Interesse haben, die Gasspeicher wieder zu füllen, wenn die Gaspreise so hoch sind? Die würden ja dann die Preise nur in die Zukunft weiter für die Verbraucher oben halten.
Auch hier möchte ich nicht spekulieren, aber wir haben wieder Einspeicherungen gesehen. Insofern gibt es hier, müssen wir schauen, wie sich die Lage weiter auswirkt. Auch da müssen wir natürlich reagieren auf alles, was passiert. Aber auch nochmal, die Märkte sind liquide. Wir haben kein Problem in der Versorgungssicherheit. Wir haben eine LNG-Infrastruktur geschaffen. Die Ströme aus Norwegen, aus den Niederlanden, aus Belgien laufen stabil. Liquidität ist komplett gegeben. Ist eine ganz andere Krisensituation, als wir sie wie in der Vergangenheit erlebt haben. Und insofern haben wir hier aktuell da an der Stelle auch keine Bedenken. Gleichwohl, wir beobachten natürlich weiter und müssen daraus dann auch natürlich Konsequenzen ziehen. Aber aktuell, auch darauf hat die Ministerin gestern in einem Interview hingewiesen, die Buchungskapazitäten für Gasspeicher auch für den nächsten Winter sind zu gut 2/3 ausgelastet, sind zu 2/3 bereits gebucht. Also das sind gute Signale, die weiter bestehen. Und das kann man dazu sagen.
Ich will, wenn ich da vielleicht nochmal ergänzen, damit auch nicht ein falscher Eindruck entsteht, was heißt beobachten. Ja? Also beobachten heißt ja nicht, dass wir uns bestimmte Preisentwicklungen einfach nur anschauen, sondern da wird sehr professionell auch mit Experten, auch Marktexperten, auch modelliert, was können bestimmte Entwicklungen für die Zukunft bedeuten, wenn Preise für einen bestimmten Zeitraum auf einem bestimmten Niveau bleiben, was würde das für konjunkturelle Auswirkungen bringen, was würde eine Entspannung entsprechend bringen. Das heißt, es geht nicht nur darum, den Status quo eben zu beobachten, sondern wirklich auch Abschätzungen zu machen, was bedeutet das für die Zukunft. Und das bedeutet, dass wenn wir sagen, wir beobachten die Entwicklung und bewerten eben auch fortlaufend den Einfluss der entsprechend gestiegenen Preise.
Herr Jessen dazu.
Lernfrage an Herrn Grewe, wenn Sie sagen, die Buchungen für die Speicherbefüllung seien bereits zu relevanten Teilen abgeschlossen, so habe ich Sie verstanden. Zu welchen Preisen wurden diese Verträge abgeschlossen? Orientieren die sich als Termingeschäft zu angenommenen späteren Preisen? Sind sie fließend? Wie gestaltet sich das? Oder sind es Preise Vorkriegspreise, zu denen fest verabredet wurde? Wie ist es?
Das tut mir leid, das ist Sache der Unternehmen, die Preisgestaltung. Das kann ich von dieser Stelle nicht kommentieren.
Gibt es weitere Fragen zur wirtschaftlichen Entwicklung bzw. den steigenden Energiepreisen? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Rusch mit dem Thema dran.
Rick Rusch, Epoch Times. Herr Mayer, im Juni vergangenen Jahres erklärte der Kanzler, dass die Bundesregierung die besonderen finanziellen Herausforderungen der Länder und Gemeinden im Blick habe und kündigte an, dass er sich für eine faire Bund-Länder-Finanzbeziehung einsetzen wolle. Im Koalitionsvertrag ist ja auch eine Veranlassungskonnexität festgehalten. Nach dem gestrigen Treffen der Ministerpräsidenten mit den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände erklärten beide Seiten, dass es noch keine Regelung und einen Ausgleich für die Mehrbelastung aufgrund neuer Bundesgesetze gibt. Warum gibt es bisher keine Ergebnisse und was sind die Differenzen?
Ja, erstmal will ich noch mal unterstreichen, dass Sie den Bundeskanzler da absolut richtig zitiert haben. Ja, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen ist für die Bundesregierung ein ganz hohes Anliegen. In den Kommunen wird Demokratie am Ende auch vor Ort gelebt. Dort sind Bürgerinnen und Bürger zu Hause. Dort erleben sie den Staat jeden Tag, auch im persönlichen Kontakt. Insofern ist die finanzielle Ausstattung der Kommunen und auch die Handlungsfähigkeit der Kommunen für die gesamte Bundesregierung ein ganz, ganz hohes Anliegen. Das ist auch der Grund, warum wir derzeit auch Gespräche führen, auch zwischen Bund und Ländern. Sie wissen, dass am Ende die Kommunalfinanzen und die Verteilung öffentlicher Mittel am Ende auch maßgeblich von den Ländern entschieden wird. Und deshalb gibt es entsprechende Arbeitsgruppen und Arbeitszusammenhänge, die sich genau mit dieser Frage derzeit auch beschäftigen. Dass die Lösung dieser Herausforderung kompliziert ist und sicherlich auch eine Reihe von Beratungen wirklich bedarf, das am Ende so auszutarieren, dass wir unsere Ziele da entsprechend auch erreichen. Ich glaube, das erklärt sich auch von selbst. Derzeit laufen die Gespräche auf unterschiedlichen Ebenen und wir haben natürlich ein großes Interesse, die auch dann zu einem guten Ende zu führen.
Können Sie Einblick geben, was da die größte Differenz ist?
Ich würde jetzt ungern einen Einblick geben in vertrauliche Gespräche, die ja auch von der Vertrauensbasis geprägt sind, die sich, wie gesagt, sehr, sehr wichtigen Themen wie der Handlungsfähigkeit der Kommunen entsprechend annehmen. Ich will aber schon auch zumindest noch mal darauf hinweisen, dass wir auch in der Vergangenheit zum Beispiel, wenn es um das Sondervermögen geht, 100 Milliarden Euro ja aus diesem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz entsprechend auch den Ländern zur Verfügung gestellt haben. Vieles davon wird sicherlich auch in den Kommunen ankommen. Wir haben, wenn es um das Investitionssofortprogramm geht, Einnahmeausfälle, die dort bei den Kommunen entstanden sind, in Höhe von 13,5 Milliarden Euro auch entsprechend kompensiert, vollständig übernommen. Das zeigt ja auch schon, wie wichtig der Bundesregierung das entsprechend ist. Nochmal, seit vergangenen Herbst beraten Bund und Länder über einen möglichen finanziellen Ausgleich für Länder und Kommunen bei Gesetzesvorhaben des Bundes. Diese Gespräche laufen und wir haben hohes Interesse, die auch zu einem guten und vernünftigen Ende zu führen, weil am Ende ist die finanzielle Ausstattung des Staates Aufgabe von allen staatlichen Ebenen.
Gibt es weitere Fragen zu den kommunalen Finanzen? Das sehe ich nicht. Dann machen wir in der Mitte weiter. Bitte schön.
Eine Frage an Herrn Mayer. Ich wollte fragen, ob nach der Kritik aus Spanien am Verhalten und Vorgehen von Bundeskanzler Merz in der Oval Office-Szene es den Versuch gab, des Bundeskanzlers nochmal Herrn Sanchez die Situation zu erklären. Gab es ein Telefonat? Wenn ja, wann? Und wie hat der Bundeskanzler da die Situation geschildert? Hat er sich vielleicht sogar entschuldigt?
Es gibt Austausch mit unseren spanischen Freunden und Partnern auf ganz unterschiedlichen Ebenen, unter anderem auch auf Ebene der nationalen Sicherheitsberater, auch jetzt ganz konkret im Nachgang des Besuchs des Bundeskanzlers in den USA. Ich will vielleicht noch mal generell sagen, die Zusammenarbeit und auch die Freundschaft zwischen Deutschland und Spanien, die ist über Jahre und Jahrzehnte gewachsen, die ist so fest und so klar. Wir haben an so vielen Stellen so gemeinsame Interessen in der Handelspolitik, in der Sicherheitspolitik, in der Energiepolitik, dass wir weiter wirklich sehr, sehr eng mit unseren spanischen Freunden und Partnern hier zusammenarbeiten.
Also gab es ein Telefonat zwischen Sanchez und Merz oder den Versuch, ein solches in die Wege zu leiten? Das war jetzt nicht beantwortet oder hat sich der Kanzler überlegt, sich zu entschuldigen?
Die Frage war, glaube ich, nach Kontakt zwischen der deutschen und der spanischen Regierung. Die gab es auf ganz unterschiedlichen Wegen. Jetzt eine Ankündigung oder etwas mitzuteilen zu einem Telefonat habe ich im Moment nicht.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Spanien? Dann ist Herr Thurau zu einem neuen Thema dran.
Diese mit einer Frage zum Kosovo. Da ist jetzt zum wiederholten Male die Wahl eines neuen Präsidenten gescheitert und es wird wohl auch noch mal zu Neuwahlen kommen deswegen. Wie bewertet die Bundesregierung gerade die Stabilität des Kosovo? Machen Sie sich da Sorgen?
Also wir verfolgen die Lage natürlich. Wir haben es auch zur Kenntnis genommen, dass der Prozess der Präsidentschaftswahl gestern Abend nicht abgeschlossen werden konnte. Nach meiner Information muss jetzt eine Klärung durch das Verfassungsgericht in Kosovo erfolgen. Die gilt es natürlich abzuwarten. Ganz klar ist natürlich, Kosovo braucht handlungsfähige Institutionen. Das ist vielleicht irgendwie auch Teil der wertenden Antwort darauf. Wir wollen insbesondere, dass der EU-geführte Normalisierungsdialog zwischen Serbien und Kosovo weitergeht. Da braucht es eine tragfähige Lösung. Die EU-Integration führt für Serbien und für Kosovo nur über diesen Normalisierungsdialog. Deswegen, wie gesagt, es braucht diese Institutionen, aber jetzt liegt die Entscheidung beim Verfassungsgericht in Kosovo.
Das weitere Fragen zum Thema Kosovo. Dann ist Frau Hasenkamp.
Ich habe auch noch mal eine Follow-up-Frage zum Washington-Besuch. Da ging es ja auch um die Zölle. Der Bundeskanzler hat ja hinterlegt, dass er sich für sozusagen den Fortbestand des Schottlands-Abkommens einsetzt. Können Sie schon sagen, welche weiteren Schritte sozusagen in die Richtung erfolgt sind? Und haben Sie Klarheit darüber, was die neueste Ankündigung von Präsident Trump zu 15 und 10% jetzt für Europa bedeutet?
Die Diskussion rund um die Zölle ist ja fortlaufend und der Bundeskanzler hat sehr, sehr klar gemacht, was unser Interesse ist, was wir auch durchaus erwarten, dass das, was zum damaligen Zeitpunkt entsprechend beschlossen wurde, dann auch gilt, dass sich da auch an Absprachen gehalten wird. Darauf setzen wir, dafür setzen wir uns ein und daran arbeiten wir weiter.
Und die 10 und 15 Prozent?
Wie gesagt, ich würde jetzt ungern immer neue Wasserstandsmeldungen quasi abgeben oder unterschiedliche Äußerungen bewerten. Am Ende ist entscheidend, dass es zu einem Abkommen kommt, was für beide Seiten entsprechend funktioniert. Unsere Grundhaltung zum Thema Handel und Zölle ist, glaube ich, auch bekannt. Zölle sind am Ende immer eine Herausforderung für beide Seiten. Wir sind dabei, unsere Handelsbeziehungen überall auf der Welt zu diversifizieren, auch darauf zu reagieren, ein Stück weit, indem wir neue Handelsabkommen schließen. Wir haben große Fortschritte zum Beispiel jetzt bei Mercosur ja auch in den letzten Stunden und Tagen entsprechend gesehen. Und so reagieren wir als Bundesregierung darauf.
Okay, noch eine kleine Nachfrage. Setzen Sie sich denn dafür ein, dass das EU-Parlament jetzt seinerseits das Schottland-Abkommen ratifiziert?
Wie gesagt, wir bewerten derzeit die Lage fortlaufend. Wir haben ein klares Ziel und das heißt, dass am Ende das Abkommen, was ausverhandelt wurde, am Ende auch vernünftig in Kraft treten kann. Wenn es da zu Unsicherheiten auf der Strecke kommt, dann muss man das miteinander besprechen und auch ausräumen und entsprechend gehen wir vor.
Herr Fechtner dazu.
Ist eine etwas andere Frage noch im Nachgang zum US-Besuch, denn es war überhaupt keine Rede mehr von einem Gegenbesuch, weder jetzt während des Treffens noch danach. Wird der US-Präsident denn nach Deutschland kommen?
Der Bundeskanzler hat den US-Präsidenten ja bei seinem ersten Besuch im vergangenen Jahr bereits nach Deutschland eingeladen. Termineinkündigung machen wir immer am Freitag der Vorwoche und darauf würde ich mich auch hier beziehen.
Ja, im Dezember hatte der Kanzler gesagt, Trump wolle in diesem Jahr nach Rheinland-Pfalz kommen, wo eben sein Großvater, also der Großvater von Trump, geboren wurde. Sind Sie denn zuversichtlich, dass das in diesem Jahr stattfindet, beziehungsweise war es denn wenigstens Gesprächsthema jetzt bei dem Termin?
Ja, ich habe zu den Ausführungen, die der Bundeskanzler damals gemacht hat, kein aktuelles Update.
Aber es wurde auch nicht nochmal gesprochen.
Nochmal bitte?
Es war auch nicht Thema jetzt bei dem Besuch.
Noch. Also wie gesagt, die Einladung ist ausgesprochen. Das war ja schon beim ersten Besuch der Fall. Wie gesagt, seitdem kein neues Update.
Gibt es weitere Fragen zum US-Besuch? Nachgang? Das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin ganz hinten dran. Bitte schön.
Hallo, guten Tag, groß mein Name von Gigi Press. Mir ist natürlich bekannt, dass Sie Reisen und dergleichen am Freitag ankündigen. Trotzdem erhielt mir gestern die Info, dass es ein Telefonat mit der japanischen Ministerpräsidentin Takaichi gab. Und ich frage trotzdem deswegen mal ganz frech nach, ob anhand dessen vielleicht eine Reise jetzt im Frühjahr noch ins Haus steht.
Ja, auch da fürchte ich, da wird Sie meine Antwort nicht zufriedenstellen. Aber in der Tat will das nochmal sagen, wir machen das grundsätzlich so, dass wir Reisen am Freitag hier ankündigen. Das soll auch ein bisschen für Fairness sorgen, dass nicht unterschiedliche Akteure, Journalistinnen und Journalisten unterschiedliche Wasserstandsmeldungen quasi bekommen, sondern wir machen das hier gesammelt immer am Freitag. Und ich habe heute zumindest für nächste Woche nichts anzukündigen. Aber nochmal, das Telefonat haben Sie ja entsprechend erwähnt.
Und für den Frühling auch nicht? So allgemein, der geht ja ein Weilchen, so bis zum Mai.
Ja, da steige ich jetzt nicht ein.
Herr Gebauer, zu einem neuen Thema. Oder gibt es noch andere Fragen zu dem Thema? Entschuldigung, sehe ich nicht. Dann ist Herr Gebauer noch zu einem neuen Thema.
Ich hätte eine Frage ans BMVG zu einem Krisenherd, den wir jetzt schon länger nicht mehr besprochen haben, oder einem Zone of Interest, würde ich sagen, nämlich Grönland. Die Bundeswehr hatte ja Mitte Februar, mehrere Eurofighter nach Island geschickt, um dort an einem gemeinsamen NATO-Manöver teilzunehmen. Sind diese Eurofighter eigentlich noch vor Ort? Und wenn nein, warum nicht?
Na, also tatsächlich ist es ja so, dass wir sozusagen unter der Klammer von Arctic Century dort oben verschiedene Übungen zum Beispiel auch zusammengefasst haben und insofern natürlich hier weiterhin im gesamten Nordbereich jetzt erstmal gesehen signifikante Beiträge leisten. Unter anderem sind da jetzt zu erwähnen rund um Grönland wirklich die Beiträge, die wir im Rahmen dieser Übung Cold Response haben. Also insbesondere die Fregatte Sachsen, die dort gerade vor Ort ist und genau an dieser NATO-Übung teilnimmt, die, wie gesagt, insgesamt eingebettet ist in dieses Arctic Century.
Aber zu den Eurofightern können Sie nichts sagen, oder?
Also nach meinem Kenntnisstand, ich gucke gleich, ob ich hier noch mal einen anderen Wasserstand bekomme, sind die Eurofighter derzeit nicht mehr vor Ort. Aber ich gucke gerade, ob die Kollegen noch mal schnell mir was geben. Dann gebe ich noch mal ein Zeichen.
Geben Sie ein Signal, dann rufen wir das gleich noch mal auf. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann fangen wir damit an.
Ich hätte eine weitere Frage.
Eine weitere Frage. Gut, dann ist aber zuerst Herr Rusch dran zum neuen Thema.
Ja, betrifft auch das BMVG. Die NATO hat ja nach dem Abschuss einer iranischen Rakete Richtung Türkei seine Abwehrbereitschaft erhöht. Hat das Auswirkungen auf die deutschen Soldaten, sowohl hier in Deutschland oder auch in den Einsatzländern?
Natürlich haben wir die entsprechende Ankündigung der NATO zur Kenntnis genommen. Und Sie wissen auch, dass wir hier mit unseren Partnern immer in einem engen Austausch stehen. Tatsächlich kann ich hier und will ich hier aber keine weiteren Details nennen. Das war tatsächlich auch genau das, was aus der NATO zu hören war. Auch da war klar, dass weitere Details nicht genannt werden. Darauf möchte ich mich ja auch zurückziehen.
Dann machen wir da drüben weiter zu dem Thema. Bitte schön. Herr Blick, so jetzt.
Verzeihung. Frau Jenning. Meine Frage geht ein bisschen in die ähnliche Richtung, aber ich würde es einfach gerne verstehen, worauf im Moment die Präsenz der Bundeswehr in der autonomen Region Kurdistan abzielt, ausschließlich auf die Ausbildung lokaler Kräfte im Rahmen der Anti-IS-Mission, also die Kurden Peshmerga Forces, oder fließen auch die zunehmenden regionalen Spannungen in die Bewertung dieses Einsatzes ein?
Also grundsätzlich ist natürlich festzuhalten, dass wir bei allen Bewertungen jetzt nicht irgendwie losgelöst und eindimensional denken, sondern da geht es natürlich immer darum, dass wir uns abstimmen und in alle unsere Bewertungen natürlich auch einfließt, was ist vor Ort und wie ist da die Lagebewertung. Insofern können Sie davon ausgehen, dass das immer das Gesamtbild ist. Aber im Moment ist es jetzt nicht so, dass sich irgendwie daraus neue Handlungsoptionen oder so herleiten. Das kann ich nicht berichten.
Ja, das ist noch nicht konkret genug. Also sozusagen ist mir klar, was das Mandat sagt, aber gleichzeitig ist ja im Prinzip von Trump und amerikanischer Seite eine Forderung im Raum, dass die kurdischen Kämpfer bitte mithelfen sollen im Irankrieg. Bildet Deutschland aber trotzdem ungeachtet dieser Forderung einfach weiter die Peshmerga Forces aus?
Also ich habe tatsächlich keinen aktuellen Stand, ob sozusagen sich die Ausbildung vor Ort jetzt in irgendeiner Weise verändert hat. Aber auch hier gilt, dass wir natürlich, also ich weiß, das befriedigt Sie nicht, wenn ich immer auf den vertrauensvollen Austausch verweise, aber das ist am Ende der, der uns leitet und der da auch weisungsgebunden ist. Und tatsächlich kann ich dazu nicht viel mehr sagen. Wenn es da noch was kommt, kann ich das auch gerne ergänzen. Und vielleicht, weil ich es gleich darf, weil ich das Mikro ab an Herrn Gebauer, ich habe die Information bekommen, ist tatsächlich so, dass die Eurofighter bis zum 20. Februar vor Ort waren und dann aber tatsächlich wieder zurückgekommen sind.
Dann ist Herr Rinke dran zu dem Thema.
Ja, zu diesem Komplex der Abwehrbereitschaft gegenüber iranischen Angriffen wollte ich auch nochmal fragen, auch das Verteidigungsministerium. Können Sie sagen, was, ob und wenn ja, was die Bundesregierung möglicherweise dem EU-Partner Zypern anbieten könnte? Zypern sucht ja relativ verzweifelt nach Abwehrmöglichkeiten, nachdem es Raketenangriffe gab. Gibt es da eine deutsche Beteiligung? Was könnte die Bundeswehr da liefern?
Auch da ist mein Einstieg, auch wenn ich vielleicht jetzt für Lächeln sorge, dass wir uns natürlich in der engen Abstimmung mit unseren Partnern befinden. Das betrifft oder schließt ausdrücklich Zypern auch mit ein. Und natürlich geht es da auch in diesen Gesprächen, die wir führen, immer auch um diese aktuelle Sicherheitslage. Tatsächlich kann ich aber an dieser Stelle so klar festhalten, dass Deutschland derzeit keine zusätzlichen militärischen Fähigkeiten plant, die über die derzeitigen Beiträge hinausgehen. Das liegt aber insbesondere daran, dass natürlich bei diesen Abstimmungen immer das Gesamtbild betrachtet wird. Und weil natürlich nicht, also wenn ein neuer Brennpunkt entsteht, heißt das natürlich nicht, dass quasi bereits bestehende andere wegfallen oder weniger wichtig sind. Und deswegen, und auch das ist dann Teil dieser übergreifenden Absprachen, liegt unser deutscher Fokus weiterhin auf unseren Beiträgen, sowohl an der Ostflanke, also denken Sie hier beispielsweise an Air Policing in Polen und Rumänien, was wir durchführen, Brigade Litauen sei zu nennen, aber eben auch die Nordflanke, das, was ich eben schon ein bisschen skizziert habe, dass wir da auch unsere Beiträge leisten im Rahmen von Cold Response. CTF Baltic ist da zu nennen, also auch da sind wir entsprechend vor Ort. Und deswegen, und das ist nicht etwa ein Zurückhalten und sozusagen hängen lassen oder ähnliches, wie es vielleicht in den Medien manchmal dargestellt wird, sondern das ist das Ergebnis der engen Abstimmung, die wir führen.
Um es richtig zu verstehen, es gibt so eine Art Arbeitsteilung, weil einige NATO-Partner haben ja bereits Hilfe zugesagt, die Franzosen zum Beispiel. Also dann spricht man sich mit den Franzosen ab, ihr macht Zypern und wir Ukraine?
Vielleicht dazu einfach eine grundsätzliche Einordnung. Der EU-Mitgliedstaat Zypern ist kein NATO-Mitglied sozusagen, sondern die Unterstützung müsste dann im Rahmen von 42.7 des EU-Vertrages erfolgen. Da gibt es auch eine Beistandsklausel. Einfach nur sozusagen zur Illustrierung, weil Sie das Wort verzweifelt um Hilfe bitten gesagt haben. Also diese Beistandsklausel ist nicht ausgelöst. Zypern hat sich bilateral an verschiedene EU-Partner gewendet. Und da ist die Hilfe auch unterwegs und gekommen. Griechenland hat 2 Fregatten und Kampfflugzeuge bereitgestellt. Die sind auch bereits in Zypern angekommen. Auf Frankreich verlegt eine Fregatte in zyprische Hoheitsgewässer. Hat auch die Entsendung eines Flugzeugträgers oder des französischen Flugzeugträgers in Aussicht gestellt. Insofern ist die Lage, glaube ich, nicht so dramatisch, wie Sie sie in Bezug auf die Selbstverteidigung Zyperns, wie Sie das in Ihrer Frage zunächst formuliert haben.
Herr Jessen dazu.
Ja, das ist die Frage, die ich eigentlich separat angemeldet habe, aber sie passt jetzt hierher ans Außenministerium, weil es um die, ich sag mal, Kurdenfrage geht. Referiert wurde ja schon der deutliche Wunsch der USA, dass Kurden vom Nordirak aus eingreifen mögen im Krieg gegen den Iran. Möglicherweise wurden sie auch schon militärisch ausgerüstet. Bei den Kurden, soweit sie sich darauf einlassen, steht die Hoffnung dahinter auf eine eigene kurdische Staatlichkeit. Wie ist die Haltung der Bundesregierung zu diesem seit lange existenten kurdischen Wunsch?
Also Sie gehen jetzt von der akuten oder von der Situation aus, die wir jetzt in den Nachrichten gehört haben. Die Basis Ihrer Frage sind Medienberichte über eine angeblich bevorstehende Offensive kurdischer Milizen aus dem Irak. Wir haben das verfolgt. Gleichzeitig würde ich darauf hinweisen gerne, dass es eine öffentliche Stellungnahme des Büros des Premierministers der autonomen Region Kurdistan Irak gibt, die das zurückweist. Auch iranisch-kurdische Oppositionsparteien dementieren diese Gerüchte. Auch aus den USA wurde eine entsprechende Unterstützung, die Sie jetzt gerade genannt haben, erstmal dementiert. Ich kann sagen, wir haben dazu keine eigenen Erkenntnisse, sondern wir sprechen hier auf der Basis von Medienberichten, die wollte ich nur zurechtrücken. Ganz grundsätzlich ist es so, dass die irakische Regierung, glaube ich, sehr bemüht ist, Irak so weit wie möglich aus dem aktuellen Konflikt herauszuhalten und entsprechend auch auf bewaffnete Gruppierungen im Irak einwirkt. Diese Bemühungen begrüßen wir ganz entschieden, denn eine Involvierung weiterer Staaten oder Akteure würde die regionale Stabilität noch weiter gefährden und insbesondere riskieren, Fortschritte bei der Stabilisierung zunichte zu machen, die in Irak in den letzten Jahren erreicht worden sind. Und ich glaube, das ist die Antwort auf Ihre Frage. Eine weitere Ausweitung dieses Konflikts wäre sehr, sehr gefährlich und wir lehnen das ab.
Ja, danke. Teilweise ist das die Antwort, wobei allerdings die Äußerung des US-Präsidenten sein deutlicher Wunsch, dass die Kurden vom Nordirak aus eingreifen mögen, den hat er ja formuliert. Das ist ja nicht irgendeine Medienberichterstattung, sondern ist dokumentiert. Aber nochmal hinter kurdischer Bereitschaft, überhaupt auch in, ich sag mal, Kämpfe einzugreifen, steht doch erkennbar der Wunsch seit langer Zeit nach eigener kurdischer Staatlichkeit über die Rolle von kurdischen Regionen in existierenden Staaten. Meine Frage war, hat die Bundesregierung eine Haltung zu diesem grundsätzlichen Wunsch nach einer eigenen kurdischen Staatlichkeit?
Also das ist eine wirklich eine Frage hypothetischer Natur. Die aktuelle Frage, die Sie auch in die aktuellen Ereignisse bettet haben, und das ist dazu, wozu sich die Bundesregierung äußert. Das habe ich Ihnen gerade gesagt. Wir würden es für sehr, sehr gefährlich halten, wenn es dazu eine Ausweitung der militärischen Aktionen käme.
Dann machen wir in der Mitte weiter. Bitte schön.
Der bayerische Ministerpräsident Söder hat ins Gespräch gebracht, Bundeswehrmaschinen einzusetzen, um Urlauber aus dem Krisengebiet zurückzuholen. Ist das denkbar? Dankeschön.
Also hier möchte ich tatsächlich gar nicht nochmal ausführen, was wir die Woche schon diskutiert haben. Wir haben da ja in dieser Woche, gerade zum Beginn der Woche, schon sehr deutlich darüber gesprochen. Ich darf vielleicht hier an dieser Stelle nur nochmal festhalten und betonen, dass die nationale Krisenvorsorge eine Dauereinsatzaufgabe der Bundeswehr ist und wir für militärische Evakuierungsoperationen entsprechende Ressourcen verfügbar halten, diese aber eben quasi das letzte einzusetzende Mittel sind. Ich darf Sie da auf die Ausführung vom Beginn der Woche verweisen und auch auf entsprechende Artikel, die wir auch auf unseren Webseiten zur Verfügung stellen.
Ich verstehe Sie richtig, dass das Nein heißt, ja?
Das heißt, dass es also die Möglichkeit, wir müssen ja die Frage, wie wir die Möglichkeit definieren. Also ganz grundsätzlich und sozusagen jetzt ohne Bezug zu dem Einzelfall ist es natürlich möglich, weil das habe ich Ihnen eben gesagt, dass eine Dauereinsatzaufgabe ist, für die wir uns sozusagen, also für die wir immer Personal zur Verfügung stellen. Aber wir sind hier eben in dieser Abstimmung, sodass das zum jetzigen Stand nicht die Diskussion ist.
Wenn Sie mir erlauben, würde ich dazu vielleicht auch noch einen Satz sagen. Wir hatten das diese Woche schon mal als Thema. Da hat der Kollege aus dem BMVG gesagt, das ist sozusagen die allerletzte Rückfallposition. Ich glaube, in der aktuellen Situation sehen wir, dass es funktioniert. Es gibt einen Abfluss sozusagen, es gibt Ausreisemöglichkeiten. Ein erster Flieger, organisiert von der Bundesregierung, in Zusammenarbeit mit der Lufthansa, ist diese Woche, ist am Mittwochabend angekommen mit über 250 Menschen an Bord. Gestern Abend ist ein weiteres Flugzeug von der Bundesregierung gechartert mit 200 Menschen an Bord, nach Frankfurt gestartet, ist, glaube ich, eben gelandet. Ein dritter Sonderflug startet heute Abend wieder aus Maskat. Auch da werden deutsche Staatsangehörige drauf sein, die gewisse Vulnerabilitätskriterien erfüllen. Und gleichzeitig sehen wir, dass es wirklich auch eine zunehmende Anzahl kommerzieller Flüge gibt, täglich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, sobald es die Sicherheitslage zulässt. Aber da gibt es auch mehrere tägliche Flüge nach Deutschland und ziemlich viele nach Europa. Also gerade, ich habe mir das von meinen Kolleginnen und Kollegen geben lassen, heute aus den Arabischen Emiraten wird es 9 kommerzielle Flüge nach Deutschland geben. Gestern gab es 4 kommerzielle Flüge, 60 gab es gestern insgesamt in Richtung Europa oder mit den entsprechenden Weiterreisemöglichkeiten. Also da gibt es eine ziemliche Entspannung. Gestern konnten auch beispielsweise aus Katar 250 Deutsche mit Bussen nach Riad gebracht werden. Wir haben gesehen, dass beispielsweise es möglich war, Passagierinnen und Passagiere, dieses beiden Kreuzfahrtschiffe außer Landes zu bringen, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also mehr als 2000 Passagiere von Mein Schiff 4 beispielsweise konnten das Land verlassen. Insofern gibt es da einen erheblichen Rückfluss, sozusagen eine erhebliche Rückbewegung nach Deutschland. Und das würde dann in Frage stellen, ob man militärische Ressourcen in der Situation einsetzen kann und sollte, in der es auch zivile Reisemöglichkeiten gibt.
Herr Fechner dazu.
Ja, ich würde nochmal zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft in der Raketenabwehr der NATO zurückkommen, soweit Deutschland sich eben daran beteiligt. Wie muss man sich denn die deutsche Raketenabwehr vorstellen? Wie ist Deutschland da aufgestellt?
Sie wissen auch hier, dass ich natürlich jetzt nicht komplett ins Detail gehen kann. Das betrifft dann natürlich auch unsere militärische und operative Sicherheit. Aber ganz grundsätzlich und vielleicht an dieser Stelle nur kurz angerissen, wissen Sie, dass die Luftverteidigung immer ein Zusammenspiel verschiedener Sensoren und Effektoren im Verbund ist. Das heißt, wir sprechen hier, den Begriff haben Sie ja auch schon häufig gehört, von dem sogenannten Zwiebelschalenprinzip, was quasi genutzt wird, um dann auch verschiedene Reichweiten genau hier abdecken zu können. Und da stehen wir natürlich auch nicht alleine, sondern das machen wir entsprechend gemeinsam mit unseren Partnern, um hier dem gesamten Bedrohungsspektrum gerecht zu werden und unterschiedliche Fähigkeiten bereitzuhalten. Auch da finden Sie ganz viele Informationen zu Einzelsystemen auf unseren Seiten, die ich jetzt hier gar nicht irgendwie auch in der Breite vorstellen kann und will. Aber wir reden hier über Skyranger, wir reden über Patriot, wir reden über Arrow oder Ähnliches. Das wirkt natürlich alles zusammen, ohne dass ich jetzt hier, wie gesagt, im Detail irgendwie ein Bild skizzieren könnte.
Gibt es weitere Fragen? Vielleicht noch eine Lernfrage. Ist es denn realistisch, dass der Iran eine Rakete bis nach Deutschland schießt?
Wir wissen, dass wir uns zu hypothetischen Fragestellungen in der Form nicht äußern.
Gibt es weitere Fragen dazu? Frau Kollegin, dazu? Bitte schön.
Zu Iran, Mittelmeer.
Ja, okay, fangen Sie mal das. Ja. Ja,
nee, genau. Okay. Deutsche Welle, griechische Redaktion. Welche Rolle spielen die beiden deutschen Fregatten Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt im Mittelmeer im Hinblick auf die Sicherheitslage rund um Zypern?
Genau, also unsere Fregatten sind da natürlich sozusagen, also gehen ihrem Auftrag nach, aber ganz grundsätzlich ist natürlich festzuhalten, dass es wie immer ist, egal ob wir jetzt über Fregatten sprechen oder auch über Luftfahrzeuge oder ähnliches, dass wir natürlich immer zum Gesamtlagebild beitragen und sozusagen Augen und Ohr offen halten und dann natürlich entsprechende Lagebilderkenntnisse, die wir haben, auch mit unseren Partnern teilen, die zur Verfügung stellen. Das gilt natürlich auch hier, aber zu Details, sozusagen, was wir da konkret beitragen können, kann ich hier natürlich aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Aber diesen Beitrag leisten wir selbstverständlich.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Das ist Frau Hasenkamp dran mit einem neuen Thema. Da sind Sie. Stimmt das? Da jetzt.
Harter Themenschnitt zur Gastrosteuer. Heute ist eine Studie veröffentlicht worden, wonach die Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie sozusagen nicht weitergegeben worden ist. Können Sie vielleicht noch mal bewerten, wie Sie da das Verhalten der Gastwirte sehen und was das eben aus Ihrer Sicht für die Verbraucher bedeutet?
Also, ist es an mich gerichtet oder wollen? Wir hatten immer gesagt, dass wir da einen Punkt sehen, um irgendwie auch Investitionen möglich zu machen bei der Gastrosteuer. Selbstverständlich sehen wir oder beobachten wir die Preisentwicklung auch. Das ist ganz selbstverständlich hier. Und ich glaube, da haben sich die Gastwirte im Allgemeinen schon öfter zu geäußert, wir uns hier auch vor Ort schon öfter zu geäußert, dass es natürlich eine Unternehmensentscheidung ist, wie das umgesetzt wird. Aber wir selbstverständlich die Erwartung an die Unternehmen haben, das auch weiterzugeben an die Verbraucher.
Und wenn diese Erwartung jetzt nicht erfüllt wurde, sind Sie enttäuscht?
Wie gesagt, wir haben hier unsere Erwartungen kommuniziert. Wir haben gesagt, es ist natürlich auch eine Unternehmensentscheidung da, zu gucken. Ich glaube, die Unternehmen haben sich mehrfach dazu geäußert, in welcher Form sie das weitergeben werden oder auch nicht weitergeben werden. Und dem haben wir nichts hinzuzufügen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir in der Mitte weiter. So, jetzt.
Eine Frage an Herrn Mayer. Es gab in den letzten Tagen Äußerungen des Zoo-Chefs, der zusammengefasst gesagt hat, das gemeinsame Kampfflugzeugprojekt von Deutschland und Frankreich, FCAS, ist tot. Wenn der deutsche Industriepartner Airbus sich nicht kooperativer zeigt. Darum gab es jetzt auch vom Airbus-Betriebsrat aufgerufene Protest und Demos. Also die Situation spitzt sich da auf Firmen- und Industrieebene zu. Teilen Sie die Einschätzung von Dassault, dass das Projekt nicht mehr zu retten ist? Und wie sehen Sie die Situation? Wird der Bundeskanzler da nochmal eine Initiative ergreifen, um auf der Ebene der Konsortiumpartner zu einer Lösung zu kommen?
Der Bundeskanzler hat sich, ich glaube, am 18.02. in einem Podcast ja sehr ausführlich zum Thema FCAS auch geäußert. Dem habe ich hier nichts hinzuzufügen. Ich kann aber generell noch mal sagen, wir befinden uns in einem intensiven Dialog mit Frankreich und werden hier sicherlich auch innerhalb der nächsten Wochen dann auch zu einer Entscheidung kommen. Vielleicht kann ich noch anmerken, dass es aus unserer Sicht wichtig ist, diese Gespräche gemeinsam und vertrauensvoll direkt miteinander zu führen. Und insofern werden wir jetzt auch öffentliche Äußerungen einzelner Marktteilnehmer hier auch nicht öffentlich kommentieren.
Herr Rinke dazu, neues Thema?
Direkt anschließend, Herr Mayer, weil Sie sagen, wir werden innerhalb der nächsten Wochen da zu einer Einigung kommen. Nun hat die Bundesregierung selbst ja schon mehrfach Daten genannt. Das letzte Datum war Ende Februar, das ist jetzt auch vorbei. Können Sie uns einen Grund nennen, warum sich das immer weiter verzögert? Also eigentlich war man ja davon ausgegangen, man hat eine Analyse der Probleme. Es muss jetzt nur noch entschieden werden. Warum ist jetzt auch bis Ende Februar keine Entscheidung gefallen?
Es ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber es ist eben auch ein sehr, sehr komplexes Thema, was verschiedenste Bereiche umfasst, sicherheitspolitische Fragestellungen, sicherlich auch unternehmerische Fragen. Und deshalb nehmen wir uns die Zeit für diese Gespräche, die wir dafür brauchen. Zur allgemeinen Linie habe ich gerade noch mal gesagt, dass wir entsprechend diesen Dialog fortsetzen und darauf setzen, dass wir innerhalb der nächsten Wochen auch zu einer Entscheidung kommen. Nochmal, die Gespräche sind für uns wichtig, sie sind komplex und deshalb müssen sie auch in aller Ernsthaftigkeit und auch in der notwendigen Ruhe dann geführt werden.
Aber wenn ich werden sie auch. Nachfragen darf, ich gehe mal davon aus, dass die nötige Ernsthaftigkeit vorher ja auch schon bestanden hat, auch im letzten Jahr. Was ist der konkrete Grund, dass sich das immer wieder verzögert, dass die, wie der Kollege eben gerade gesagt hat, die Unternehmen nicht zusammenkommen oder dass es zwischen Herrn Macron und Herrn Merz noch keine Entscheidung gibt?
Ich will noch mal sagen, es ist ein wichtiges Projekt, aber es ist eben auch ein komplexes Projekt. Und deshalb ist es wichtig, dass alle, die an diesem Projekt beteiligt sind, auf politischer Ebene, auf unternehmerischer Ebene, die Gespräche vertrauensvoll und miteinander führen. Und das ist für uns das Entscheidende. Und insofern kommentieren wir öffentlich jetzt auch keine Zwischenstände oder Dinge, die in den gemeinsamen Gesprächen besprochen werden. Und ich verweise nochmal, wie gesagt, der Bundeskanzler hat sehr ausführlich sich am 18.02. geäußert, auch nochmal das Für und Wider besprochen, auch in die unterschiedlichen Systeme und Möglichkeiten eingestiegen. Das war dann auch schon sehr weitgehend.
Herr Jessen dazu.
Ja, davon ausgehend, dass ein neues Kampfflugzeug gebraucht wird und zur Kenntnisnahme der Tatsache, dass der wichtige französische Partner zunehmend dicht macht, gibt es eine deutsche Planung oder einen deutschen Plan B, mit wem ansonsten ein solches Flugzeug gebaut werden könne?
Ich würde mich auch hier wirklich noch mal darauf zurück. Also ich verstehe die Frage, ist auch völlig berechtigt, völlig in Ordnung. Aber aufgrund der Wichtigkeit und der Bedeutung auch dieses Projekts noch mal führen wir die Gespräche miteinander, führen sie vertrauensvoll. Und deshalb werde ich jetzt auch nicht spekulieren, sozusagen in Wenn-Dann-Konstellation. Ich glaube, das ziemt sich in dieser Frage nun wirklich nicht.
Aber würden Sie zustimmen, dass angesichts einer sehr realen Möglichkeit des Scheiterns es geradezu fahrlässig wäre, wenn man kein alternatives Szenario hätte?
Das ist Ihre Bewertung und Ihre Einschätzung. Wenn Sie dazu kommen, ist das für mich in Ordnung.
Sie haben keine Meinung dazu?
Ich habe gerade noch mal gesagt, wie wichtig dieses Projekt für uns ist und dass es deshalb auch wichtig ist, damit man am Ende auch Dinge zum Erfolg führen kann, dass man miteinander spricht. Das tun wir. Der Bundeskanzler hat seine Position am 18.02. im Podcast Machtwechsel noch mal sehr ausführlich geschildert. Ich würde jetzt darauf verzichten, das noch mal zu rezitieren, weil ich glaube, das haben alle verfolgt und dabei würde ich es belassen.
Herr Wurzel.
Nachfrage dazu, Herr Mayer. Sie haben jetzt mehrfach besagten Podcast angesprochen und der Bundeskanzler hat in diesem Podcast ausdrücklich Bezug genommen auf die Grundsatzrede des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zur nuklearen Bewaffnung. Diese Rede wurde inzwischen gehalten. Ist da eine neue Erkenntnis für den Bundeskanzler aus dieser Rede entstanden in Bezug auf FCAS?
Ja, auch da sind wir jetzt im Bereich der Wasserstandsmeldung. Da würde ich jetzt nicht einsteigen. Die Rede war sehr, sehr wichtig. Staatssekretär Cornelius hat sich hier auch am Mittwoch sehr, sehr ausführlich zu dieser Rede auch nochmal geäußert, auch zu Fragen eines konventionellen Beitrags Deutschlands an einer verstärkten nuklearen Zusammenarbeit, sich hier sehr klar geäußert. Insofern haben wir die Rede natürlich intensiv verfolgt, uns auch hier auf der Bank schon am Mittwoch dazu positioniert.
Gibt es weitere Fragen zum Thema FCAS? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Hamberger.
Vielen Dank, Herr Mayer. Neues Thema. Die drei Buchhandlungen, die von der nominierten Liste zum Buchhandelspreis genommen worden sind, klagen. Wie reagiert denn die Bundesregierung darauf, beziehungsweise der BKM?
Der Staatsminister Weimar hat sich zum gesamten Sachverhalt gestern recht ausführlich auch geäußert, hat nochmal klargemacht, worum es ihm hier in dieser Frage ging. Es ging ihm um die Frage der Verwendung von Steuermitteln und die mit diesem Preis entsprechend einhergehen. Den Aussagen des Staatsministers habe ich hier nichts hinzuzufügen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Dann ist Frau Buschow dran.
Ja, vielleicht noch mal nachgefragt. Die haben jetzt diese Klage angedroht. Also es ist nicht geplant, dass man noch mal versucht, bevor man sich jetzt juristisch gegenübersteht wegen dieses Buchhandlungspreis, vielleicht noch mal Gespräche zu führen und das auszuräumen eventuell?
Dazu habe ich nichts anzukündigen.
Herr Jessen dazu.
Ja, Herr Weimar hat ja in der Vergangenheit gelegentlich gesagt, Kultur sei keine NGO mit Orchester. Haben wir jetzt aber Buchhandlungen, die eine NGO oder NGOs mit Büchern sind?
Das fällt mir schwer, diese Frage angemessen zu beantworten. Wie gesagt, es ist ja durchaus ein relevanter Vorgang. Insofern weiß ich nicht, ob die jetzt auf dem Niveau das zu besprechen jetzt so angemessen ist. Der Staatsminister hat sich gestern dazu geäußert, dass es ihm nochmal wichtig ist, dass da, wo eben auch Preise und Auszeichnungen der Bundesregierung vorgenommen werden, wo auch Steuergeld entsprechend fließt, dass Empfänger dieser Steuergelder über jeden Zweifel erhaben sein müssen. Und auf dieser Grundlage hat er entsprechend entschieden. Nochmal, darauf würde ich gern verweisen.
Ja, aber dieses Zitat, Kultur kein NGO mit Orchester, bedeutete ja inhaltlich eben eine möglichst weitgehende Kunstfreiheit im Kulturbereich. Jetzt haben wir den Ausschluss dieser Buchhandlungen von der Preisverleihung auf Grundlage von Geheimdienstinformationen, die aber in keiner Weise öffentlich nachvollziehbar sind. Das ist doch eine Einschränkung gegenüber dem Ansatz einer möglichst großzügig gefassten Freiheit von Kunst und Kultur.
Uns ist eine größtmögliche Kunstfreiheit sehr, sehr wichtig. Die schützen wir als Bundesregierung auch an jeder Stelle. Es geht hier um die Frage des Einsatzes von Steuermitteln. Und der Staatsminister hat klargemacht, dass Organisationen oder Einrichtungen, die auch Steuermittel beziehen, über jeden Zweifel erhaben sein müssen. Und das ist die sozusagen logische Begründung oder der Begründungsrahmen für diese Entscheidung. Die Kunstfreiheit ist für uns ein sehr, sehr hohes Gut, das es zu schützen gilt.
Bis weitere Fragen zum Buchhandlungspreis. Das sehe ich nicht. Dennis, Herr Rusch dran mit einem neuen Thema.
Ja, am Sonntag stehen Wahlen an in Bayern und Baden-Württemberg. Mit welchem Blick schaut die Bundesregierung zu den Wahlen?
Wir beobachten wie immer natürlich wichtige Wahlen, die in Deutschland stattfinden, weil es ja auch zum Beispiel im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern dann ja auch wichtig ist, wer ein Land weiterführt. Einen Kommentar erwarten Sie, glaube ich, nicht.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Rinke dran mit einem neuen Thema.
Ja, ich hätte ganz gerne auch Herrn Mayer und das Familienministerium vielleicht gefragt zum Social-Media-Verbot. Gestern hat die Ministerpräsidenten, so nicht der Bundesrat, die Ministerpräsidentenkonferenz hat beschlossen, dass es einen verstärkten Schutz für Jugendliche in der digitalen Welt geben soll. 12 Bundesländer haben ein Verbot gefordert unter 14 und ich hätte jetzt ganz gerne gewusst, nachdem der Druck auch seitens der Länder steigt, ob die Bundesregierung vielleicht ihre Planung jetzt etwas vorziehen möchte, zu einer Entscheidung zu kommen. Bisher hieß es ja, man wartet bis Juni, bis dann das Familienministerium die Ergebnisse der Kommission vorgelegt hat, aber die Ministerpräsidenten haben das Gefühl, dass das sehr viel schneller gehen sollte. Deswegen die Frage, wird die Bundesregierung möglicherweise vor Juni da schon zu einer Entscheidung kommen?
Erstmal zeigt ja die Debatte, dass und auch die Positionierung nicht nur der Ministerpräsidentenkonferenz, gab ja auch eine Reihe von Äußerungen aus dem politischen Raum, auch aus Reihen der Bundesregierung, wie wichtig diese Debatte ist und dass sie natürlich auch viele Bürgerinnen und Bürger in unserem Land umtreibt. Deswegen ist es erstmal gut, wenn wir Positionierungen auch aus unterschiedlichen Richtungen haben. Zur Haltung der Bundesregierung nochmal, wir warten natürlich die Ergebnisse der Kommission ab, die natürlich ein wichtiger Input dann auch entsprechend sein wird und werden dann auch eine Entscheidung fällen. Vielleicht mag das zuständige Ressort noch ergänzen.
Ich kann dem auch nicht viel ergänzen. Die Ministerin hatte sich ja auch diese Woche in der Regierungsbefragung noch mal dazu geäußert. Also richtig ist, wir warten die Ergebnisse der Expertenkommission ab. Wir begrüßen das auch sehr, dass die Debatte gerade so breit geführt wird. Nichtsdestotrotz sind wir davon überzeugt, dass diese Expertise notwendig ist, um dann eben auch kluge Entscheidungen zu fällen. Auch die Beteiligung der Jugend, um die es ja gerade geht, ist hier ganz wichtig und das passiert in diesen Wochen und dann warten wir auf die Ergebnisse der Kommission und dann wird es eben Entscheidungen geben.
Nur um es nochmal festzuhalten, Sie ziehen das nicht nach vorne, obwohl andere Länder ja schon längst ähnliche Kommissionen eingesetzt haben.
Naja, was heißt nach vorne ziehen? Also die arbeiten und wir erwarten im Sommer Ergebnisse, ja.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir da vorne.
Ja, ich habe noch eine Frage an Herrn Mayer. Heute Abend werden ja in Verona die Paralympics eröffnet. Und zum ersten Mal seit Jahren werden auch russische Sportler auftreten, zu sehen sein, unter anderem auch gleich beim Marsch der Nationen. 6 Sportler sind es, 17 Delegationsmitglieder. Wie steht die Bundesregierung dazu?
Also erstmal möchte ich die Gelegenheit nutzen, dass wir den deutschen Sportlerinnen und Sportlern wirklich auch von dieser Stelle nochmal viel Erfolg wünschen bei diesen Spielen. Wir sind sehr stolz auf die deutsche Mannschaft, die dort antritt, um Medaillen kämpft, aber eben auch ja, unsere Farben und unser Land dort vertritt. Wir hoffen, dass es sehr, sehr gute und sehr, sehr positive Spiele werden, erfolgreiche Spiele werden, aber natürlich auch für die Sportlerinnen und Sportler wirklich ganz besondere Erfahrungen bieten, so wie das ähnlich wie wir das jetzt auch bei den Olympischen Spielen gesehen haben. Es hat viel Kritik an der Entscheidung gegeben des entsprechenden Verbandes, die auch ja dazu geführt hat, dass sich die deutsche Mannschaft nicht beteiligen wird oder zumindest nicht mit einlaufen wird bei der Eröffnungsfeier. Wir können diese Kritik sehr, sehr gut nachvollziehen, die dort geäußert wurde, und teilen sie auch.
Bis weitere Fragen zu den Paralympics? Das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin dran.
Ich habe nochmal eine Frage ans Verteidigungsministerium. Es geht um eine Geschichte unter der Überschrift Pistorius bremst die Truppeninfluencer aus. Also es gilt ja ein Fotografie- und Filmverbot in den Liegenschaften und auf Schiffen seit Februar. Wie ist das jetzt für Bundeswehr-Influencer? Müssen die ihr Material vorgesetzt vorlegen, bevor sie was veröffentlichen?
Also vielleicht darf ich die Gelegenheit nutzen, um das mal ganz generell einzuordnen. Es stimmt, dass seit dem 20. Februar 2026 in allen militärischen Liegenschaften, Anlagen und Einrichtungen der Bundeswehr, dazu zählen eben auch Schiffe und Boote der Marine, ein generelles Film- und Fotografierverbot besteht. Damit stärkt die Bundeswehr sowohl den persönlichen Schutz der Angehörigen als auch die militärische Sicherheit insgesamt, denn es war tatsächlich so, dass man zum Teil halt auch gegebenenfalls sicherheitsrelevante Dinge, zum Beispiel im Hintergrund oder Ähnliches, erkennen konnte. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt quasi sämtliches Bildmaterial in irgendeiner Weise nicht mehr möglich ist, sondern es gilt quasi, dieses Verbot gilt mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, vorher war es genau andersrum. Da galt es quasi, grundsätzlich war es erlaubt und es galt ein Verbotsvorbehalt. Um hier aber quasi eine einheitliche Handhabung und auch Unsicherheit aus dem Weg zu räumen, wurde das jetzt entsprechend in diesem Jahr so angepasst. Das bedeutet aber nicht, dass unsere Angehörigen zum Beispiel nicht mehr sich darstellen können auf Social Media oder Ähnliches, denn auch darauf sind wir durchaus stolz. Wir wollen ja auch, dass man sich präsentiert als sozusagen Teil unseres Geschäftsbereiches, aber es gilt halt einfach, dass man hier entsprechend sorgfältiger sein muss und wir einfach dieses generelle Schutzniveau erhöhen können. Insofern bedeutet das aber nicht, dass es jetzt kein Content mehr beispielsweise von bekannten Influencern gibt, die sich einfach hier auch als Teil der Bundeswehr darstellen.
Aber trotzdem die Frage, müssen die ihre Sachen erst abnicken lassen?
Da geht es nicht um sozusagen Einzelfarbnahmen. Also es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt irgendwie, was weiß ich, einen einzelnen Post oder Ähnliches dann abnicken muss. Aber es wird natürlich darum gehen, dass man ganz grundsätzlich dann zum Beispiel die Erlaubnis erhält. Oder was zum Beispiel auch jetzt nicht Teil ist, ist beispielsweise, wenn Sie da meinetwegen auf Stube sind und irgendwie da jetzt einen FaceTime-Anruf oder Ähnliches machen mit ihrer Familie, da müssen sie da auch nicht vorher um Erlaubnis fragen, auch wenn im Hintergrund was zu sehen ist, sondern es gilt einfach darum, dass sowas vorher angemeldet werden muss und dann entscheidet quasi der entsprechende Beauftragte vor Ort über Möglichkeiten und Umfang.
Die letzte Frage geht dann heute an den Rinke.
Ja, danke schön, ans Auswärtige Amt. Es geht um einen Vorfall in Ungarn. Dort sind 7 Mitarbeiter einer ukrainischen staatlichen Bank festgenommen worden, inklusive der Beschlagnahme des Geldes, das sie transportiert haben. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es dazu einen Kommentar der Bundesregierung gibt.
Da muss ich sagen, mir ist dieser Vorgang nicht bekannt. Da müsste ich Ihnen was nachliefern.
Tut mir leid. Das wäre nett.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Dann bedanke ich mich für diese Woche und für heute und wünsche einen schönen Tag.